Ja, schönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr geehrte Sachverständige, sehr geehrte nicht die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung, gehen wir davon aus, die kommen noch, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie alle herzlich zu unserer öffentlichen Anhörung hier im Gesundheitsausschuss begrüßen, immer eine Mischung aus Präsenz- und Online-Meeting. Ich möchte alle Sachverständigen und alle anderen Teilnehmenden, die online zugeschaltet sind, bitten, sich mit ihrem Namen anzumelden, damit ihre Teilnahme für uns auch erkennbar ist. Außerdem bitte ich Sie, Ihre Mikrofone vorerst stumm zu schalten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in der heutigen Anhörung beschäftigen wir uns mit dem Antrag von Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Primärversorgung gesetzlich verankern, die Versorgung der Patientinnen und Patienten bedarfsgerecht steuern, Fachkräfte entlasten auf der Drucksache 21-2823. In Ihrem Antrag schlagen die Initianten vor, ein Primärversorgungssystem einzuführen, das als erste Anlaufstelle die gesundheitliche Grundversorgung von Patientinnen und Patienten wohnortnah, niedrigschwellig und qualitativ hochwertig sicherstellt und die weitere Betreuung dann effektiv und bedarfsgerecht koordiniert. Die bisherige starke Arzt-Arzt-Zentrierung bei der gesundheitlichen Versorgung soll aufgegeben werden zugunsten eines Systems, das den nichtärztlichen Gesundheitsberufen, insbesondere qualifizierten Pflegefachkräften, in interprofessionellen Teams mehr Kompetenzen einräumt. Ergänzend müssten nach dem Grundsatz digital vor ambulant vor stationär auch digitale Lösungen zur Entlastung der Gesundheitsberufe entwickelt werden. Über diese und weitere Forderungen wollen wir heute mit Ihnen, sehr geehrte Sachverständige, sprechen. Bevor wir beginnen, will ich noch einige Anmerkungen zum Ablauf dieser Anhörung machen. Uns stehen heute 60 Minuten für Fragen und Antworten zur Verfügung. In dieser Zeit werden die Fraktionen abwechselnd Fragen an die Sachverständigen stellen. Es beginnt die Fraktion, die die Vorlage formuliert hat, also in diesem Fall Bündnis 90 Die Grünen. Die weitere Reihenfolge orientiert sich dann an der Stärke der Fraktion und beruht auf einer ausschussinternen Vereinbarung. Es wird immer eine Frage an einen Sachverständigen oder eine Sachverständige gestellt. Frage- und Antwortzeit sind insgesamt auf 3 Minuten jeweils begrenzt. Ich darf daher darum bitten, die einzelnen Wortbeiträge möglichst kurz zu halten, damit viele Fragen gestellt werden können und viele Sachverständige zu Wort kommen. Die Anhörung wird live im Parlamentsferiensinn übertragen, und das Wortprotokoll der Anhörung finden Sie im Nachgang auf der Internetseite des Ausschusses. Die aufgerufenen Sachverständigen, die online teilnehmen, weise ich noch einmal darauf hin, dass Sie, sobald Sie Ihren Redebeitrag beginnen, für uns hier im Sitzungssaal auf einem Videowürfel zu sehen sind und natürlich auch zu hören. Ihr Bild wird dann auch im Parlamentsfernsehen bzw. im Videostream übertragen. Bitte beachten Sie, dass Ihr Bild auch nach Ihrem Redebeitrag möglicherweise noch hier gesehen und im Internet, also hier und auch im Internet gesehen werden kann. Ich bitte die Sachverständigen entsprechend der Regelung in § 70 Absatz 6 Satz 3, die schon mal hier waren, kennen das, der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages beim ersten Aufruf etwaige finanzielle Interessenverknüpfungen in Bezug auf den Beratungsgegenstand offen zu legen. Das soll unsere öffentlichen Anhörungen sowohl für die Abgeordneten als auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer transparenter machen. Ich danke auch den Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme eingereicht haben. Die sind auf der Ausschuss-Internetseite veröffentlicht. Dann habe ich noch einen Hinweis an die Gäste auf der Galerie. Beifallsbekundungen und Zwischenrufe sowie die Aufzeichnung der Anhörung mit dem Smartphone oder anderen Geräten sind nicht gestattet. So, das waren jetzt die Hinweise. Wir beginnen mit der Anhörung, und die erste Frage stellt Herr Dr. Grau von Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage geht an Frau Prof. Bullinger-Göpfert vom Deutschen Hausärzteverband. Ein zentrales Element unseres Antrags ist ja die freiwillige Einschreibung der Patientinnen und Patienten in eine Primärversorgungspraxis, verbunden mit konkreten Vorteilen, vor allem in Form von priorisierten Facharztterminen. Welche Erfahrungen haben Sie aus der hausarztzentrierten Versorgung mit solchen Einschreibemodellen, insbesondere hinsichtlich der Steuerungswirkung, der Vermeidung unnötiger Facharztkontakte Kontakte und Krankenhauseinweisungen unter Akzeptanz bei den Versicherten? Und wie beurteilen Sie die Wirkung verschiedener Anreize für so eine Einschreibung?
Ja, Buhlinger Göpfert für den Hausärztinnen- und Hausärzteverband, keine Interessenskonflikte. Mit bundesweit mehr als 11 Millionen eingeschriebenen Versicherten in der hausarztzentrierten Versorgung sehen wir, dass eine nicht verpflichtende, aber freiwillige und verbindliche Einschreibung hier funktioniert. Die HZV ist das in der Bundesrepublik am besten evaluierte, gesundheitsökonomisch evaluierte Langzeitprojekt. Und wir sehen dort, dass in der HZV die Zahl der Inanspruchnahmen der Notaufnahmen sinkt, die Krankenhausbelegtage sinken, die Mortalität sinkt. Es gilt der schöne Satz, chronisch Kranke leben länger, wenn sie in einem Hausarztprogramm eingeschrieben sind. Wir sehen bei insbesondere chronisch Kranken, zum Beispiel Diabetiker, weniger Amputationen, weniger Dialysen, weniger Erblindungen. Das sind Evaluationsdaten, die sich mit den internationalen Evaluationsdaten für Primärversorgungssysteme auch decken. Die sind konsistent. Auch dort sieht man weniger Krankenhausbelegtage beispielsweise. Entscheidend in einem Primärversorgungssystem, damit es wirkt, sind bestimmte Voraussetzungen, zum Beispiel die Behandlungskontinuität. Wir denken, dass deswegen zum Beispiel digitale Ersteinschätzungsmodelle, die eben nicht entsprechende Behandlungskontinuität herstellen können, nicht geeignet sind, einen Erstzugang in ein Primärversorgungssystem alternativ zu schaffen in der Regelversorgung. Ich bin kein Fan von der Idee, dass meine Patientin eine digitale App anrufen muss, um zu fragen, ob sie mit mir sprechen darf. Wir glauben, dass das nicht funktioniert. Meine Empfehlung wäre außerdem, Krankenkassen anzureizen, die x% ihrer Patienten gesteuert versorgen. Das könnte finanzneutral erfolgen und nach der RSA-Logik, also nachdem der RSA durch ist, über die Jahreszuweisung. Da können wir entsprechende Vorschläge auch machen und haben die auch schon gemacht. Kernbotschaft ist, die HZV zeigt, dass freiwillige Einschreibung sehr gut funktioniert. Entscheidend finden wir nicht den Anreiz, sondern ein verlässliches, patientennahes System, was in der Versorgung für die Patienten einen erlebbaren Mehrwert darstellt.
Vielen Dank. Dann wären jetzt die CDU-CSU an der Reihe. Dr. Theis, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Unsere erste Frage geht an den GKV-Spitzenverband. Halten Sie die Einführung eines Primärversorgungssystems mit Haus- und Kinderärzten als zentrale Anlaufstellen für geeignet, um die Effizienz zu steigern, die Versorgung ziel- und bedarfsgerechter zu gestalten und die Terminvergabe zu beschleunigen?
Thorsten Fürstenberg für den GKV-Spitzenverband. Bei mir liegen keine Interessenkonflikte vor. Vielen Dank für die Frage. Die genannten Ziele Effizienz, Versorgungsqualität und auch Bedarfsgerechtigkeit, die können aus unserer Sicht nur vollumfänglich erreicht werden, wenn wir auch die digitalen Aspekte berücksichtigen. Sie wissen, wir haben einen Fachkräftemangel. Wir haben heute schon zu wenig Hausärztinnen und Hausärzte und wir müssen sie insbesondere entlasten. Wir dürfen nicht mehr Fälle generieren. Wir haben in Deutschland ungefähr 1,5 Milliarden Arzt-Patienten-Kontakte. Die primärversorgende Praxis muss bevor sie aufgesucht wird, sollte ein digitales Navigationstool überhaupt überprüfen, ob ein Arzt-Patienten-Kontakt notwendig ist, zwingend notwendig ist. Das ist bei 37,8 Fieber vielleicht in einer Kinderarztpraxis nicht erforderlich. Und wir müssen auch, wenn wir über die Hausärzte, über die Primärversorgungspraxis steuern wollen, müssen wir auch schauen, dass wir deutlich weniger administrative Kontakte haben. Das sind zum Beispiel Folgeverordnungen, das sind Ausstellungen von Folgerezepten. Diese Aspekte können zukünftig sicherlich auch digital angelegt werden durch ein digitales Navigationstool, was zum Beispiel auch auf die EPA zugreifen kann, wieso nicht, und schon vorliegende Erkrankungen, chronische Erkrankungen vielleicht erkennt. Entscheidend ist aber, heute können aus unserer Sicht Hausärztinnen und Hausärzte in der Versorgung nicht ordentlich koordinieren, weil ihnen nicht die Informationen vorliegen. Wenn eine Überweisung ausgestellt wird, dann kommt der Kontakt, ob der Versicherte die Überweisung wahrgenommen hat oder nicht, der kommt erst retrospektiv zum Hausarzt, nämlich wenn er da wieder anruft, wenn er sich einen neuen Termin macht. und durch unsere Vorschläge eine digitale Überweisung einzuführen, mit dem auch der Transfer der Behandlungsdaten verbunden ist, wären Versicherte auch heute schon in einer fachärztlichen Versorgung gut adressiert und die Fachärzte hätten schon die Behandlungsdaten, bevor der Versicherte überhaupt in der Praxis aufschlägt. So. Und als drittes, und das ist, glaube ich, ein großes Problem, das sind die Wartezeiten. Hier brauchen wir aus unserer Sicht einen Terminpool, auch verpflichtend einen Terminpool, der durchaus dann in der Lage ist, auch automatisch Termine im fachärztlichen Bereich, auch im hausärztlichen Bereich in Einzelfällen, für die Versicherten zur Verfügung zu stellen.
Dankeschön. Herr Ziegler, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde mal gleich noch mal bei der GKV noch mal mich dranhängen. Sie sagten eben verpflichtender Terminpool. Wie muss man sich das denn konkret vorstellen, also auch für die Patienten? Was müssten die da beachten? Ich kann mir das Stand heute ein bisschen schwer vorstellen, aber vielleicht haben Sie da eine konkrete Idee, wie das dann in der Praxis umgesetzt werden sollte und ob Sie das denn auch nicht nur praktikabel, sondern auch für möglich halten, weil wenn ich Sie richtig verstehe, ist ja der Patient auch gezwungen, dann zu dem Termin auch zu erscheinen. Gibt es dann irgendwelche Restriktionen, wenn er nicht kommt, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also wir sehen keine Restriktionen vor, wenn der Versicherte zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen einen Termin nicht wahrnehmen kann, den sagt er ja in der Regel ab, genauso wie wir für die Ärztinnen und Ärzte keine Restriktionen vorsehen, wenn sie vielleicht krank sind oder einen Termin verschieben müssen an der Stelle. So, das ist unproblematisch. Was stellen wir uns vor? Wir wünschen, dass alle Ärztinnen, alle Vertragsärztinnen und Vertragsärzte tatsächlich einen relevanten Anteil in ihrer Termine, ihrer freien Termine in ein bundeseinheitliches Terminverzeichnis stellen sollen. Die Vorgaben dazu, wie viel das sind, das ist bei einzelnen Arztgruppen mehr, bei anderen vielleicht etwas weniger. Die sollten in der Selbstverwaltung zwischen Kassenärztlicher Bundesvereinigung und GKV-Spitzenverband festgelegt werden. Und auf diesen Terminkontingent haben alle Versicherten Zugriff. Nicht die Kassen wollen darauf keinen Zugriff haben, sondern die Versicherten, die über ihre Krankenkassen-App dann bei Vorliegen einer entsprechenden Überweisung auch einen Termin zum Beispiel bei einem Facharzt, bei einer Kardiologin buchen können. Der Vorteil ist, dass Termine auch in so einem Pool dann zwischen Überweisung, digitaler Überweisung und digitalem Terminpool automatisch gematcht werden können. Das hat nichts mit der freien Arztwahl zu tun. Die bleibt natürlich davon vollkommen nicht betroffen. Die freie Arztwahl bleibt bestehen. Sie kriegen in Ihrer Krankenkassen-App eine Liste von vielleicht 5, vielleicht auch nur 2 freien Terminen, die nach der Dringlichkeit auch der Überweisung entsprechend vorsortiert sind. Und den Termin können Sie buchen. Und der Facharzt hat dann, die Fachärztin hat dann in diesem Moment auch schon die Unterlagen, die für diese Behandlung erforderlich sind. Vielen Dank.
Dankeschön. Und dann Frau Dr. Herr Dr. Pantatis.
Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an Frau Schlefke von der Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV. Der VZBV betont, dass ein Primärversorgungssystem an strukturellen Fehlanreizen, schlechter Vernetzung und mangelnder Erreichbarkeit ansetzen müsse, um die Versorgung zu verbessern. Welche Patientenschutzkriterien müssten aus Ihrer Sicht erfüllt sein, bevor ein verbindlicher Überweisungsvorbehalt oder eine digitale Ersteinschätzung verbindlich geschaltet werden darf?
Ja, vielen Dank. Mara Schlefke vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Keine Interessenkonflikte. Also ganz wichtig ist für uns, dass ein Primärversorgungssystem nicht gleich als Gatekeeping-System starten darf. Verbindlichkeit ist nur dann möglich, wenn wir wirklich stabile, qualitätsgesicherte Versorgungsprozesse haben und auch ausreichende Koordinationskapazitäten da sind. Und sowas wie Zwang oder Sanktionen sind eigentlich auch gar nicht nötig, wenn die neuen Versorgungspfade echt Mehrwert haben für die Verbraucher. Also wenn sozusagen die Zugänge verlässlicher sind, wenn die Prozesse transparenter sind und Versorgung spürbar besser wird für die Patienten, dann gehen sie ganz freiwillig diese Wege. Also da ist dann sozusagen Verbindlichkeit gar nicht nötig. Zentrale Voraussetzung dafür sehen wir zum Beispiel einfach einmal einen verlässlichen Zugang und auch Erreichbarkeit der Primärversorgung. Dann, dass wir eine funktionierende Termingarantie haben nach medizinischem Bedarf und nach Dringlichkeit, nicht nach wirtschaftlichen Kriterien, das ist leider oft im Moment der Fall. Die Ersteinschätzung soll auch nicht als Zugangshürde wahrgenommen werden und darf auch nicht nur ausschließlich digital vorgenommen werden. Das ist für manche einfach kein Medium, um sozusagen sich gut ausdrücken zu können. Es sollte auch immer die Möglichkeit geben, noch Zweit- oder Dritteinschätzung auch einholen zu können, weil einfach auch manchmal der Behandlungsbedarf auch verkannt wird, Symptome vielleicht nicht richtig gedeutet werden. Das wäre uns auch wichtig auf der Seite. Dann ist es auch wichtig für uns, dass Facharzttermine bedarfsgerecht und zeitnah vermittelt werden. Können sie zum Beispiel nicht vermittelt werden, dann muss es Termine in den Krankenhausambulanzen auch geben, die vermittelt werden können. Und sehr entscheidend ist zum Beispiel auch der Schutz von gewachsenen Behandlungskontexten, gerade für chronisch und mehrfach Erkrankte. Das wäre unnötige Bürokratie, wenn es schon eine gut funktionierende Arzt-Patienten-Beziehung gibt, da noch einen Hausarzt zum Beispiel vorzuschalten. Da würden halt eben gute Kontexte schon aufgebrochen werden. Ja, final, abschließend braucht es dann einfach eine belastbare Prüfung der lokalen Voraussetzungen, was ist überhaupt da für die Verbraucher vor Ort. Und das muss evaluiert werden und es darf auch wirklich nur schrittweise vorgegangen werden bei der Einführung des Primärversorgungssystems. Also erst dann scharf schalten, wenn wirklich alles funktioniert, erst dann ist Verbindlichkeit möglich und aus Verbrauchersicht möglicherweise auch gar nicht mehr erforderlich, weil man die Wege eben gerne selber gehen möchte.
Herzlichen Danke. Dank.
Dankeschön. Herr Dr. Grau, machen Sie weiter? Die Grünen werden an der Reihe.
Ja, genau. Bitte schön. Ich mach weiter, klar. Meine Frage geht an Frau Professor Hummers von der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin. Ich hoffe, sie ist virtuell zugeschaltet. Das ist richtig. In unserem Antrag schlagen wir vor, durch den GBA ein Qualitätssicherungssystem und einen klar definierten Versorgungsauftrag für die Primärversorgungspraxen entwickeln zu lassen, also auch einen Leistungskatalog, der die wesentlichen Aufgaben systematisch beschreibt. Wie wichtig sind diese Forderungen für die Funktionsfähigkeit von einem Primärversorgungssystem und was sollte dabei aus Ihrer Sicht berücksichtigt werden? Vielen Dank.
Frau Dr. Hummers, bitte. Sie sind online da.
Ja, Eva Hummers für die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Ich habe keine Interessenkonflikte, bin nur in geringem Umfang angestellt, selber hausärztlich tätig. Ja, ich halte sowohl einen Leistungskatalog als auch insbesondere ein Qualitätsmanagementsinstrument, was auf wissenschaftliche Evidenz beruhen sollte, für sinnvoll. Es ist aber nicht kurzfristig für das Funktionieren eines Primärarztsystems erforderlich. Wie initial schon dargestellt, ist das ja etwas, was es bereits als optionale Basis in der hausarztzentrierten Versorgung gibt und was daher funktioniert. Wichtig wäre, dass hausärztliche Expertise einbezogen ist, auch über den GBA, dass also nicht das von Fachfremden verhandelt wird. Wichtig ist bei der Qualitätssicherung, dass eben unterschiedliche Ebenen von Qualität berücksichtigt werden, Ergebnisqualität sowie Prozessqualität, aber auch die sehr unterschiedlichen Voraussetzungen, die dort patientenseitig existieren. Die Ergebnisse aus der hausarztzentrierten Versorgung können dort ebenso genutzt werden wie internationale Vorlagen zu solchen Leistungsbeschreibungen, die es gibt und die auch für Qualitätssicherungssysteme bereits in Arbeit sind. Dennoch ist das etwas, was nicht von Tag 1 erforderlich ist und auch nicht blitzschnell umsetzbar ist. Also es braucht einen gewissen Vorlauf, damit dieses sinnvoll und hilfreich ausgestaltet werden kann. Dennoch spricht sich die DGAN dafür aus, ein solches Verfahren, verbindliches Verfahren zur Definition von Versorgungsfaden und Qualitätsindikatoren zu entwickeln, mit Einbeziehung hausärztlicher Expertise natürlich.
Dankeschön. Dann wäre jetzt die Linke an der Frau Stange, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Kirsten Schubert. Erste Frage, die Regierung plant ein Primärversorgungssystem weiterhin in der privaten Einzelpraxis. Geht das überhaupt?
Guten Tag, Kirsten Schubert. Ich bin Hausärztin im Stadtteil Gesundheitszentrum in Berlin-Neukölln und im Poliklinik-Syndikat organisiert. Ich habe keine Interessenkonflikte. Natürlich geht das, hausärztliche Versorgung in der Einzelpraxis, aber ich halte es für essentiell, dass wir in multiprofessionellen Teams arbeiten. Dafür steht unser Projekt exemplarisch als Leuchtturmprojekt. Wir arbeiten auf Augenhöhe mit Menschen aus der Pflege, mit PsychologInnen, mit PsychotherapeutInnen, mit Sozialarbeitern und vielen anderen Berufsgruppen. Und dass das wirklich gut funktioniert, wird gerade evaluiert vom Innovationsfonds. Genau, ich komme gerade direkt aus der Praxis hierher und habe direkt einen gleichen Fall, der zeigt, wie essentiell das ist, dass ich mit einer eigenverantwortlich arbeitenden, in dem Fall Community Health Nurse, auf Augenhöhe arbeite. Ich konnte der direkt eine Patientin, die dringend ins Krankenhaus musste und die ich sozusagen, wo ich schon gebahnt hatte ein bisschen, aber das nicht mehr abschließend behandeln konnte, an die Community Health Nurse weitergeben, die das jetzt wirklich professionell weiter übernommen hat. Ich halte es für essentiell, dass wir Ärztinnen nicht als AlleskönnerInnen wahrgenommen werden, die alles auf, lösen können. Dafür sind wir gar nicht ausgebildet. Wir sollten in multiprofessionellen Teams arbeiten und sozusagen inhaltlich bei den Themen, für die wir ausgebildet sind, bleiben dürfen, also bei der medizinischen Versorgung. In der hausärztlichen Versorgung fallen unglaublich viele Themen an. Es geht um Prävention, es geht darum, dass man die vielen Facetten einer Erkrankung sehen kann und präventiv tätig sein kann. Das kann ich nicht als allein tätige Hausärztin in der Einzelpraxis. Genau, es fehlt oft der kollegiale Austausch. Viele KollegInnen arbeiten alleine und haben sozusagen keinen Austausch mit anderen ärztlichen oder fachärztlichen KollegInnen. Das halte ich für nicht sinnvoll, auch nicht für die Qualität der Versorgung. Genau, ich glaube, für viele junge KollegInnen wird es zunehmend uninteressant, in der Einzelpraxis sich niederzulassen. Das Risiko ist zu hoch, die Arbeit ist unglaublich groß. Es ist viel attraktiver, sich in multiprofessionellen Gesundheitszentren, wo man gemeinsame Fallbesprechungen hat, hatte ich heute zum Beispiel gerade wieder, auf Augenhöhe gemeinsam über den gesamten Verlauf und den Behandlungspfad der Patientin sprechen darf. Das heißt, es braucht essentiell jetzt neue Strukturen. Wir wissen alle aus vielen anderen Ländern, dass das funktionieren kann. Es gibt genügend Evidenzen und es muss jetzt ganz klar neue multiprofessionelle Primärversorgungszentren mit verschiedenen Berufsgruppen auf Augenhöhe arbeitend geben.
Dankeschön. Die CDU-CSU wäre an der Reihe. Herr Dr. Theis, bitte.
Danke, Frau Vorsitzende. Unsere Frage geht an Frau Professor Bullinger-Göpfert vom Hausärzteverband. Ist die Anzahl der Haus- und Kinderärzte ausreichend, um flächendeckend ein Primärversorgungssystem einzurichten, auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung? Und welche Steuerungsmöglichkeiten sehen Sie?
Danke für die Frage. Nach einer Umfrage des GKV-Spitzenverbandes aus dem Jahr 2024 konnte gezeigt werden, 93% der Bundesbürgerinnen suchen einmal im Jahr eine Hausarztpraxis auf, mindestens einmal im Jahr. Das heißt, die haben eine Anbindung, über 90%. Die Terminwartezeiten, gleiches Gutachten bei hausärztlichen Praxen, sind mit 1 bis 3 Tagen im Durchschnitt sehr niedrig. Die Versicherten sind mit den Wartezeiten bei Hausärztinnen und Hausärzten insgesamt zufrieden. Das ZI hat übrigens berechnet, dass ein verbindliches Primärversorgungssystem über Deutschland ausgerollt 2 bis 5 zusätzliche Kontakte pro Tag pro Praxis bedeuten würde. Und das sage ich Ihnen als Hausärztin, das machen wir. Während der Corona haben wir 50 mehr am Tag gemacht. Insbesondere, wenn wir nicht arbeiten wie vor 100 Jahren und mehr Delegation und Digitalisierung implementieren. Zukünftige Effekte, also der Hausärztemangel, 40% sind in unserer Fachgruppe über 60 Jahre, eine älter werdende und eine kränker werdende Gesellschaft, erfordern natürlich zusätzliche Ressourcen. Vor dem Hintergrund hat die WHO bereits 2008 der internationalen Staatengemeinschaft empfohlen, mehr in die Primärversorgungsebene zu investieren. Alle anderen Länder haben das gemacht. Deutschland macht sich jetzt endlich auch auf den Weg. Agenda verbindliches Primärversorgungssystem, hat aber aufgrund der Versäumnisse der Vergangenheit nun Sorge, dass das gelingt. Wir haben als Verband geeignete Konzepte vorgelegt. Das HAPI-Konzept ist zum Beispiel ein zukunftsfähiges Konzept in der realen Versorgungslandschaft, das nach jüngsten Ergebnissen der Bertelsmann-Stiftung in der Lage ist, die Versorgungsleistung einer Hausarztpraxis mindestens zu verdoppeln und damit den Mehrbedarf der Versorgung auch zu decken. Zu den Steuerungsmöglichkeiten. Steuerung kann nur über Haus- und Kinderärzte laufen. Dafür gibt es auch eine hohe internationale konsistente Evidenz. Gebietsärzte, die sind ausgebildet für Organspezialisierung. Und Primärversorgung, die gelingen soll, wenn es um die Steuerung geht. Primärversorgung ist ja kein Selbstzweck. Wir wollen steuern. Steuerung ist auch kein Selbstzweck. Wir wollen effizienter werden. Die braucht, ist aber geknüpft an Voraussetzungen. Das sind die 4 Cs nach Starfield, auch sehr konsistent international evaluiert, viel zitiert. Behandlungskontinuität, einen Erstzugang, also die Primärversorgungsebene muss der erste Ansprechpartner für alle gesundheitlichen Anliegen sein und bleiben. Es muss eine Koordination erfolgen und eine umfassende Versorgung.
Danke. Herr Dietz für die AfD-Fraktion, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine anschließende Frage geht auch an den Hausärztinnen und Hausärzteverband. Nach meinen Zahlen von 2024 sind 41% der Hausärzte über 60 Jahre alt, 20% davon sogar über 65 Jahre. Und die Zahlen werden sich in den letzten 2 Jahren noch etwas verschlechtert haben. Unter 40 Jahre sind nur 7,7% der Hausärzte. Welche Steuerungsmaßnahmen erwarten Sie von der Politik, damit dieses angedachte Primärarztsystem überhaupt langfristig funktionieren kann?
Vielen Dank für die Frage. Sie sprechen in der Tat ein existierendes Problem an. Die Zahlen sind richtig. Die Agenda, jetzt ein flächendeckendes, verbindliches Primärversorgungssystem in Kollektiv- und HZV zu implementieren, ist schon Teil der Antwort. Es gab 2084 im Auftrag des GKV-Spitzenverbandes ein IGES-Gutachten, wie kann man mehr hausärztlichen Nachwuchs generieren. Und da waren 2 Kernelemente in diesem Gutachten, die ich nennen möchte. Erstens eine faire Bezahlung, Überraschung, Geld ist immer was, was gut wirkt. Und zweitens ist aber die zentrale Rolle der Hausärztinnen und Hausärzte im System. Das bedeutet, in Systemen, wo Hausärzte eine koordinierende Rolle haben, Hausarztpraxen, wird der Facharzt für Allgemeinmedizin für den Nachwuchs deutlich attraktiver. Das ist ein zentrales Kernelement, sich für diesen Weg zu entscheiden. Der Nachwuchs beobachtet ganz genau, wo ist meine Rolle im künftigen System, was ist mein Beitrag, was kann ich leisten, sodass die Antwort auf Ihre Frage ist, das, was die Regierungsparteien im Moment sich vorgenommen haben, ist eine gute Agenda, um mehr hausärztlichen Nachwuchs auch in Zukunft zu generieren.
Dankeschön. SPD, Frau Dr. Seitzel, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an den GKV-Spitzenverband, Herr Dr. Fürstenberg. Sie weisen auf die Potenziale von Delegation, Substitution, digitalen Bedarfseinschätzungen und automatisierten Terminmanagement zur Entlastung der Praxen hin. Welche Anforderungen sieht der GKV-Spitzenverband für den flächendeckenden Ausbau von multiprofessionellen Primärversorgungsteams?
Die Entlastung hausärztlicher Kapazitäten durch eine stärkere arbeitsteilige Versorgung in multiprofessionellen Einrichtungen, die ist extrem wichtig. Wichtig ist aus unserer Sicht, dass wir aber auch nicht neue Aufgabenbereiche in dem Bereich der hausärztlichen Versorgung bekommen. Es bleibt weiterhin so, dass es Pflegestützpunkte gibt, dass es kommunale Angebote gibt und dass wir etablierte Versorgungsstrukturen auch in dem Bereich haben. Diese Abgrenzung an der Stelle, die muss so bleiben, sonst überlasten wir aus unserer Sicht die hausärztlichen Praxen. Kooperationsmöglichkeiten und die Einbindung von nichtärztlichem Personal, aber auch zum Beispiel telemedizinische Angebote, die sind ganz wichtig. Ich denke da zum Beispiel an die, oder wir denken da zum Beispiel an die Gründung von Zweigpraxen in strukturschwachen Regionen, die dann auch durch nichtärztliches Personal und auch telemedizinisch zum Beispiel an die Kernpraxis angebunden sind. Ein wichtiger Punkt ist vielleicht auch die, das muss ich sagen, die finanzneutrale Anpassung des derzeitigen Vergütungssystems. Da können wir sicherlich durch die Struktur des Vergütungssystems auch das Arbeiten in multiprofessionellen Teams und auch mehr Delegation und Substitution auch anreizen, als auch die finanziellen Anreize für die medizinisch nicht notwendige Wiedereinbestellung auch reduzieren. Das insgesamt würde aus unserer Sicht die Kapazitäten im hausärztlichen oder im Primärversorgungsbereich deutlich reduzieren. Dankeschön.
Dankeschön. Bündnis 90 Die Grünen, Herr Dr. Grau, bitte.
Ja, vielen Dank. Nächste Frage richtet sich nochmal an Frau Dr. Professor Bullinger-Göpfert vom Deutschen Hausärzte- und Hausärzteverband. Wir schlagen vor, die Primärversorgung konsequent mit multiprofessionellen Praxisteams zu organisieren und nicht ärztlichen Gesundheitsberufen deutlich mehr Verantwortung zu übertragen. Welche konkreten Aufgaben könnten da aus Ihrer Sicht sinnvoll delegiert werden und welchen Beitrag würde das zur Entlastung der Hausarztpraxen und zur Sicherstellung der Versorgung angesichts der vielen unbesetzten Sitze leisten?
Ja, vielen Dank für die Frage. Delegation ist ohne Zweifel sinnvoll und wird auch bereits erfolgreich umgesetzt. So waren wir beispielsweise in der HZV die Ersten, die vor 17 Jahren mit der Vera, mit der Versorgungsassistentin in den Hausarztpraxen, das erste Delegationsmodell in den Verträgen implementiert hatte. In Deutschland wurde in der Tat so lange auf die Expertise akademisierter Gesundheitsberufe verzichtet. Mit dem HAPPY-Konzept habe ich und haben wir jetzt ein Konzept vorgelegt, das durch die innovativen Rahmenbedingungen der HZV eine multiprofessionelle Zusammenarbeit in der realen Versorgungslandschaft nun möglich gemacht hat. Wir haben innerhalb von 5 Monaten 60 HAPPYs in Baden-Württemberg jetzt. Wir finden hier oder schlagen hier Delegationen vor, zum Beispiel im Bereich technischer Leistungen. Ich möchte beispielhaft die Sonographie erwähnen, auch Delegationsmöglichkeiten im Bereich wenig komplexer akuter Beratungsanlässen. PAs können beispielsweise Infektsprechstunden durchführen oder im Bereich des Case-Managements, Diabetikerbetreuung. Nicht unerwähnt lassen möchte ich auch, dass wir im HAPPY-Modell das ganz breit angelegt haben. Das ist das Vorhandensein eines akademisierten Gesundheitsberufes. Das ist regional unterschiedlich, je nach der in Kenntnis und der Erfordernisse der regionalen Situation, kann zum Beispiel in einem eher ländlich strukturierten HAPPY eine Community Health Nurse die Alten- und Pflegeheimbetreuung oder die Wundversorgung weitgehend selbstständig durchführen, während in sozialen städtischen Brennpunktregionen eher Sozialberatung zum Beispiel in den HAPPY implementiert werden kann. Entscheidend ist für uns, dass die ärztliche Steuerungsverantwortung klar erhalten bleibt. Wir machen hier mit HAPPY ein Versprechen der Versorgungsausweitung. Die Bertelsmann-Studie hat gezeigt, dass die Versorgung um mindestens das Doppelte gesteigert werden kann. Und dieses Angebot braucht aber Rahmenbedingungen. Und da erfüllt es mich jetzt mit Sorge, dass Vorschläge wie die Fixkostendegression solche innovativen Angebote der Versorgungsausweitung und hausärztlichen Sicherstellung der Versorgung in der Fläche gefährden.
Dankeschön. CDU/CSU an der Reihe. Nochmal Herr Dr. Deiß, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Unsere nächste Frage geht an Herrn Dr. Hofmeister von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Wir fragen, sollten neben den Augenärzten und Gynäkologen weitere Facharztgruppen ausgenommen werden? Wenn ja, welche weiteren Gruppen und warum?
Ja, Hofmeister, Kassenärztliche Bundesvereinigung, keine Interessenkonflikte. Vielen Dank für die Frage. Wir glauben, dass die genannten Arztgruppen und die Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten diejenigen sind, die den Direktzugang brauchen. Darüber hinaus wird man im Verfahren schauen müssen, es ist vorher schon genannt worden, dass natürlich Patienten, die zum Beispiel in regelmäßiger Dialysebehandlung sind, nicht zusätzlich noch woanders hingehen müssen oder auch gesetzlich geregelte Vorsorgeuntersuchungen keinen Vorfilter in einer anderen Praxis brauchen als dort, wo sie gemacht werden. Das sind aber eher Spezialdinge, sodass wir glauben, dass die grundsätzlich der Zugang, so wie er angedacht ist mit den benannten Gruppen und der Freistellung für Augenärzte, Gynäkologen und Gynäkologinnen und Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten ausreichend ist. Wie gesagt, es wird sich allalong zeigen, dass bei chronisch Kranken und Vorsorge wahrscheinlich noch ein paar Dinge zu spezifizieren sind.
Dankeschön. Die nächste Runde geht an die Linke. Frau Stange, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine zweite Frage geht auch an Kirsten Schubert. Sie arbeiten ja an einem Leuchtturmprojekt für multiprofessionelle Primärversorgung. Welche Strukturen und Anreize bräuchten Sie denn, um als Allgemeinärztin wirklich patientenorientiert arbeiten zu können?
Genau, also meine erste ganz klare Antwort ist, wir brauchen unbedingt eine eigene Leistungserbringerdefinition. Wir arbeiten jetzt sozusagen in einem Patchwork-Konzept aus einer, also ich bin niedergelassene Ärztin, habe sozusagen eine BAG zusammen mit einem gemeinnützigen Verein, mit Drittmitteln, mit Kassenmitteln, mit eben Innovationsfondsmitteln. Es ist ein riesen Patchwork-Konstrukt und es braucht unbedingt eine eigene Trägerform, einen eigenen Leistungserbringer, damit wir wirklich wahrhaftig tätig sein können und nicht die Hälfte der Zeit mit Anträge schreiben und hinterherlaufen verbringen. Es muss klar verankert sein, dass multiprofessionelle Primärversorgungszentren gesetzlich müssen die verankert sein. Ich meine mit multiprofessionell, aber nur auch in der Abgrenzung vielleicht zu anderen Konzepten tatsächlich wirklich biopsychosoziale verschiedene Berufsgruppen, die eigenverantwortlich gemeinschaftlich arbeiten mit Fallbesprechungen. Man kennt es aus dem Krankenhaus, aus verschiedenen Bereichen, Palliativmedizin, Geriatrie und so weiter und so fort. Es gelingt, es ist sinnvoll. Patienten sind eben nicht nur Medizin, sondern eben auch das Soziale, die Wohn- und Arbeitsbedingungen und die psychischen Bedingungen, vor allem gemeinschaftliches Arbeiten mit PsychotherapeutInnen, die oft in der Primärversorgung vergessen werden, halte ich für essentiell. Und die anderen Berufsgruppen wie Heilmittelerbringer, Pharmazeuten und so weiter zu nennen. Ich denke nicht, dass es überladend wäre, das sozusagen unter ein Dach zu bringen. Ich glaube, es ist möglich, es ist befruchtend und sinnvoll, gemeinschaftlich an den Verläufen zu arbeiten. Es geht vor allem darum, Brücken zu bauen in die anderen Versorgungsangebote, vor allem für die vulnerablen PatientInnen, die eben die Angebote nicht selber aufsuchen und ich stimme Ihnen zu, auch nicht digital das alles sozusagen gelöst kriegen. Wir machen unglaublich gute Erfahrungen mit einer sehr hohen Vermittlungsquote in die anderen Angebote rund um Sozialberatung, Reha-Angebote, sämtliche sinnvollen präventiven Angebote. Prävention muss an vorderster Stelle stehen und funktioniert nicht in allein ärztlicher Hand. Es muss in der Primärversorgung verankert sein und es funktioniert nur im biopsychosozialen Team. Wir beweisen das gerade mit dem Innofond-Projekt Navigation, gut nachzulesen. Die Evaluation ist nächstes Jahr im April fertig und zeigt jetzt aber schon gute Erfolge und viele Interessen. Es muss gewährleistet werden, dass wir Hausärztinnen gemeinsam im Team arbeiten und möglichst wenig eigene immanente Interessenkonflikte sozusagen repetitiv durch das aktuelle Honorierungssystem wiederholen, dass wir eine sprechende Medizin machen können. Das halte ich für essentiell, um wirklich wahrhaftig kooperativ dieses segmentierte ambulante Versorgungssystem möglichst unter ein Dach gemeinsam für die Patientin zu organisieren zu können.
Dankeschön. Herr Ziegler für die AfD, bitte.
Vielen Dank. Ich würde mal noch gleich eine Frage an Frau Kirsten Schubert anschließen wollen. Sie sagten vorhin, dass diese multiprofessionellen Teams noch keine Evaluierung stattgefunden hat. Frage vielleicht einmal, wie sehen Sie das? Ist das auch im ländlichen Raum? Sie kommen nun aus Berlin, da halte ich das auch alles für sicherlich machbar. Halten Sie das auch für den ländlichen Raum so umsetzbar? Und ich persönlich habe ja in meiner Jugend das Wort Poliklinik auch noch so kennengelernt. Ich fand das damals schon nicht schlecht. Was unterscheidet Sie denn von der Poliklinik, die man so aus den östlichen Bundesländern noch so kennt, essentiell, wo Sie sagen, da ist ein deutlicher Unterschied zu sehen? Und wenn ich Ihnen so zuhöre, klingt es noch relativ dolle so ein bisschen nach Bürokratie, weil Sie alles miteinander ständig auch verbinden müssen. Sie müssen Anträge stellen. Ist das so bürokratisch, wie es sich jetzt anhört? Und eine Frage noch hinterher. Wie sieht denn das aus mit den Patienten? Findet der persönliche Kontakt, also das, was Vertrauensbasis ist, geht das dadurch nicht vielleicht auch verloren, was Patienten ja auch bei ihren Ärzten irgendwo erwarten? Das war dann die letzte Frage. Das war sehr komplex, sorry.
Danke für Ihre Frage. Genau, also wir machen sehr gute Erfahrungen mit der multiprofessionellen Versorgung. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir mehr Bürokratie haben, also die Bürokratie, die wir haben, die haben wir dem System geschuldet sozusagen, weil es noch keinen Leistungserbringer und eine Trägerstruktur sozusagen für unser Format gibt in Deutschland. Ne? Und wir arbeiten tatsächlich extrem patientenzentriert. Die werden ja von uns wirklich gut begleitet. Die Community Health Nurses übernehmen sozusagen einen wichtigen Teil der Behandlungsfahrtgestaltung. Und ich muss sagen, ich als Ärztin habe die Erfahrung gemacht, dass ich abgeben kann. Das ist ein ganz schönes Gefühl. Man hat sozusagen eigentlich gelernt, dass man immer alles in den Händen halten muss und steuern muss. Aber die Erfahrung zeigt, es gibt andere sehr gut ausgebildete Berufsgruppen, die unwahrscheinlich gut Befunde erheben können und Patientinnenverläufe steuern können. Und das gemeinschaftliche Arbeiten auf Augenhöhe halte ich für sehr, sehr essentiell. Wir haben uns auch mit den Polikliniken beschäftigt und ich denke, da genau, lohnt es sich auch immer wieder hinzugucken. Da gab es auch verschiedene Berufsgruppen, auch Physiotherapeuten, Sozialhygiene wurde es, glaube ich, genannt, die Sozialarbeiter. Das heißt, da wurde viel unter einem Dach gearbeitet. Ich glaube schon, dass wir noch mal multiprofessioneller sind. Wir haben Selbsthilfegruppen bei uns im Zentrum. viele Gruppenangebote, wir haben eine Stadtteilarbeit, wir arbeiten ganz klar präventionsorientiert und stadtteilfokussiert. Genau, und das ist, unterscheidet uns, glaube ich, schon jenseits von der gesamten Finanzierung und der Art, wie die Polikliniken sozusagen in den Staat eingebettet waren, unterscheidet uns das natürlich essentiell von damals. Aber es ist immer wieder spannend, auch dieses Konzept sich wieder anzugucken.
Dankeschön. Dann CDU-CSU. Herr Dr. Theis.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Unsere nächste Frage geht an Frau Professor Buhlinger-Göpfert vom Hausärztinnen- und Hausärzteverband. Welche Gruppen chronisch Erkrankte sollten definiert werden, die dann direkt zum Facharzt gehen können? Und wie oft sollte bei diesen Gruppen eine Anbindung an den Hausarzt erfolgen, zum Beispiel einmal jährlich, oder welcher Zeitraum schwebt Ihnen davor?
Danke für die Frage. Also chronisch Kranke gibt es ja viele. Mir ist wichtig klarzumachen, dass wir bei der Gruppe um schwer chronisch Erkrankte sprechen. Also es ist ja vollkommen klar, dass beispielsweise der Dialysepatient seine Jahresüberweisung bekommen kann. Es ist aber aus hausärztlicher Sicht auch klar und, glaube ich, auch laienverständlich, dass auch ein Dialysepatient braucht Impfungen. Der hat vermutlich andere nebenstehende schwere Erkrankungen, vielleicht einen Bluthochdruck, eine Herzinsuffizienz. Er hat eine Sturzgefahr, die einer hausärztlichen Koordination und insbesondere einer Polypharmaziekontrolle erforderlich machen. Und die Koordination chronisch kranker Patienten, multimorbider Patienten, ist in erster Linie hausärztliche Domäne und erfordert eine hausärztliche Anbindung. Das ist in einem verbindlichen Primärversorgungssystem eigentlich kein Problem, weil er ja da in seiner Hausarztpraxis eingeschrieben ist und da die Behandlungskontinuität hat. Also mindestens quartalsmäßig wird der Patient da sowieso gesehen aufgrund der Schwere seiner Erkrankung, der Multimorbide. Und wovor ich warne, dass wir jetzt ein System aufbauen, wo jeder mit einer chronischen Erkrankung irgendwie eine Jahresüberweisung kriegt, dann hat er mit seinem Bluthochdruck eine beim Kardiologen, dann hat er mit seinem Bandscheibenvorfall eine beim Orthopäden und er hat dann vielleicht noch eine dritte mit der Niereninsuffizienz beim Nephrologen. Alle drei schreiben schön rote, grüne und gelbe Pillen auf und niemand koordiniert diesen Patient und niemand steuert. Also es braucht schon die hausärztliche zentrale Koordinationsaufgabe, die kann man im Team machen, das muss nicht jedes Mal der Arzt sehen. Da spielen auch andere Themen natürlich rein, wie Prävention, ja, wie soziale Problematiken, Beratungen zu individuellen Erfordernissen. Also ein chronisch Kranker, ein Diabetiker, was heißt das für mich, wenn ich einen Diabetes habe? Was heißt das für mich, für meine Familie, für meinen Beruf, für meine Sexualität? Das wird er mit dem Diabetologen in der Weise nicht besprechen können. Dafür brauchen wir eine hausärztlich koordinierte Steuerung. Das ist ganz wichtig, jetzt nicht alles weg zu jahresüberweisen, weil es irgendwie nach chronisch krank aussieht.
Danke. Dann ist die SPD wieder an der Reihe. Frau Dr. Seitzel, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Frau Professor Hummers von der DGAM. Sie argumentieren, dass genügend hausärztliche Ressourcen vorhanden sein können, wenn unnötige Arbeitsbelastung, ärztliche Zeit auf High-Value-Care konzentriert und Aufgaben klar an andere Gesundheitsberufe abgegeben würden. Welche konkreten Aufgaben sollten aus wissenschaftlicher Sicht, aus Ihrer Sicht künftig regelhaft delegiert oder substituiert werden? Und welche Qualifikation, Vergütung und Verantwortungsteilung braucht es dafür verbindlich?
Vielen Dank. Das ist ja etwas, was jetzt auch in vorherigen Fragen schon angesprochen wurde, dass der bisherige Arztvorbehalt, also dass in Praxen eine Leistung in aller Regel nur abrechenbar ist, wenn sie direkt von der Hausärztin vom Hausarzt erbracht wurde, dass das tatsächlich viel administrativen Aufwand schafft, ohne viel Mehrwert zu schaffen. Von daher muss zum Beispiel in Form von Zuschlägen oder von entsprechend größer dimensionierten Pauschalen die Arbeit anderer Gesundheitsberufe, auch wenn das ein Einzelkontakt mit dem Primary Care Manager oder mit der weitergebildeten medizinischen Fachangestellten ist, eine valide und auch finanziell abgebildete Leistung sein, damit so etwas möglich wird. Beispiele für Leistungen, die abgegeben werden können, hatten wir vorhin schon zum Beispiel eine Infektsprechstunde in unkomplizierten Fällen, zum Beispiel die Versorgung, ich sag mal, sich gut entwickelnder Wunden, zum Beispiel technische Leistungen wie Ultraschalluntersuchungen, die Lungenfunktionsuntersuchungen, zum Teil die Betreuung von Chronikern. Das heißt nicht, dass ein chronischer Diabetespatient nie wieder von der Hausärztin gesehen wird, auf gar keinen Fall, aber vielleicht nicht jedes Mal, wenn es letztlich um ein Disease Management Programm geht, wo eine klar strukturierte Checkliste abgearbeitet wird. Das können qualifizierte andere Gesundheitsberufe gut tun. Im Übrigen auch durchaus in einer Zweigpraxis oder in einer Outreach-Sprechstunde irgendwo auf dem Dorf, wo dann nur eine telemedizinische Anbindung an die Hausarztpraxis besteht. Sollten dann dort Komplikationen, Zweifelsfragen aufkommen, dann besteht immer noch die Möglichkeit der Rückanbindung an die Hausarztpraxis. Ein anderer Bereich sind eben das Abrüsten von rein administrativen Dingen. Ja, auch absehbar länger Kranke nur für 14 Tage krank schreiben zu können, überhaupt die vielen Krankschreibungen für ganz kurzzeitige Verordnungen, sehr viel Klickaufwand im Rahmen der bisherigen Digitalisierung und manche Früherkennungsuntersuchungen oder häufige Wiederholungsuntersuchungen, die vielleicht eher der quartalsmäßigen Abrechnung geschuldet sind als dem medizinischen Bedarf.
Dankeschön. Dann wäre die AfD an der Reihe. Herr Ziegler, bitte.
Meine Frage geht noch, nicht nochmal, sondern erst einmal an den Verbraucherzentrale Bundesverband. Sie sprachen vorhin davon, dass Sie das Thema Gatekeeping-Funktion, das soll damit nicht durchgesetzt werden, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Für mich jetzt vom rein organisatorischen Aufwand halte ich aber gerade das Thema für nicht unwichtig, um einfach auch eine gewisse Effizienz zu erzeugen. Was ist Ihr Problem damit? Das wäre nett, wenn Sie das mal erklären würden.
Ja, vielen Dank für die Frage. Und zwar denken wir, dass bei dieser Thematik, da geht es ja um die Arzt-Patienten-Kontakte, dass da eher eine andere Ursachenanalyse betrieben werden muss als Patienten-Bashing. Also nach unserem Kenntnisstand ist es so, dass die Arzt-Patienten-Kontakte im Großteil 1 bis 5 Mal im Jahr sind. Und nur ein ganz kleiner Teil von Patienten hat eine erhöhte Anzahl. Das sind Chroniker, das sind Mehrfacherkrankte, das sind Menschen, die einfach auch alt sind und deswegen auch einen gesteigerten Versorgungsbedarf haben und die auch besser mehr Zeit zum Kümmern brauchen. Und wir sehen da ganz klar eher auch die Fehler in dem Vergütungssystem der Leistungserbringer. Also es gibt immer so eine Art, wir sagen immer dazu, Wiederbestellungsanreize. Also Einzelleistungsvergütung, extrabudgetäre Zuschläge, Quartalspauschale. Dazu kommt auch noch, dass es ganz oft eine Vernetzung zwischen den Praxen ausbleibt. Also gerade bei Befundaustausch, da hat man auch noch mal Rennerei, dann rennt man noch mal zum nächsten Arzt. Oder auch die ausbleibende Nutzung der EPA führt auch noch dazu. Und schlussendlich ist es ja so, dass auch die Leistungserbringer entscheiden über diagnostische oder therapeutische Maßnahmen nach den Regeln und Anreizen, die sie eben vorgegeben haben. Und die dann abarbeiten. Also wir stellen uns halt ein Versorgungssystem vor, wo die Koordination dann verbessert ist, digitale Standards auch sozusagen, oder ja, das reicht eigentlich. Okay. Das
Dankeschön. Dann Herr Dr. Theis, bitte.
Danke, Frau Vorsitzende. Wir fragen nochmal Frau Professor Bullinger-Göpfert vom Hausärzteverband. Wie sollte der Hausarzt vom Versicherten ausgewählt werden können? Also Stichwort Zuwweisung oder Wohnortbezogenheit oder komplett Freiwahl. Und wie oft sollte ein Hausarztwechsel Ihrer Meinung nach möglich sein? Sollten auch mehrere Hausärzte ausgewählt werden können bei verschiedenen Wohnorten bzw. am Wohn- und Arbeitsort?
Ja, da haben wir uns natürlich auch schon Gedanken gemacht. Wir haben es ja geregelt in der HZV, genau diese Problematik. Wir denken, die Hausarztpraxis sollte auch künftig frei wählbar sein. Die Einschreibung sollte freiwillig sein und verbindlich, nicht verpflichtend. Ich glaube, da müssen wir eine Schärfung reinbringen in diese beiden Begriffe. Man kann natürlich drüber nachdenken, dass Patienten, die sich nicht für ein gesteuertes System entscheiden wollen, die sollten dann vielleicht doch eine Eigenbeteiligung für den gewählten anderen Zugang zum System leisten. Das ist sicher was, das kann man überlegen, das ist das dänische Modell. Grundsätzlich denken wir aber Freiwilligkeit, Verbindlichkeit, keine Verpflichtung, wenn wir eine Akzeptanz schaffen wollen für ein flächendeckendes verbindliches Primärversorgungssystem, dann muss die Akzeptanz kommen durch den erlebten Mehrwert in der Versorgung, den die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes dadurch haben, wenn sie sich steuern lassen. Sie sollten bestenfalls eben erleben, sie kommen dran, werden behandelt, können die Haushaltspraxis niederschwellig auch erreichen und werden gegebenenfalls koordiniert weiterversorgt. Ein Hausarztwechsel muss immer möglich sein bei Umzug, das ist ja klar, oder bei gestörtem Arztvertrauensverhältnis.
Dankeschön. Für Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Grau, bitte.
Ja, meine Frage geht an Frau Professor Hummers von der DGAM. Wir haben ja rund 5.000 unbesetzte Hausarztsitze und bestehende oder drohende Unterversorgung in vielen Regionen. Und deswegen schlagen wir vor, zu Beginn der Reform flächendeckend die hausärztliche Versorgung zu sichern und damit überall die Möglichkeit zur Einschreibung in die Primärversorgungspraxis mal sicherzustellen. Und gleichzeitig wollen wir die Bedarfsplanung auch kleinräumiger ausrichten, um überall eine gute Erreichbarkeit der Praxen gerade im ländlichen Raum zu ermöglichen. Wie bewerten Sie die Vorschläge und welche Maßnahmen halten Sie für geeignet, um die Versorgungsprobleme vor Ort in den Griff zu bekommen?
Vielen Dank. Das sind ja zwei verschiedene Vorschläge. In der Tat halte ich die Möglichkeit der Einschreibung in Hausarztpraxen essentiell dafür, dass das ganze System funktionieren kann. Denn sonst haben wir doch wieder 1000 Parallelstränge oder auch Leute, die keine Anbindung haben. Wie meine Kollegin Bullinger-Göpfert vorhin schon sagte, haben die meisten Menschen im Lande einen Hausarzt, wenn der auch nicht immer in Form einer verbindlichen Einschreibung wahrgenommen wird. In Gegenden, wo das bisher tatsächlich schwierig ist, also in akut unterversorgten Regionen, muss man möglicherweise zusätzliche Anreize schaffen, Patienten aufzunehmen. Man muss vielleicht flexiblere Möglichkeiten schaffen, Sprechstunden vor Ort auch mal in Form von Outreach-Sprechstunden in Räumlichkeiten, die öffentliche Räumlichkeiten sind, anzubieten, auch durch Teammitglieder, die vielleicht nicht ärztlich ausgebildet sind, sondern die ärztliche Rücksicherung haben und dann bestimmte Sprechstunden nur anbieten können, damit die Möglichkeit der Einschreibung in der Praxis erweitert werden kann. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das, nee, nochmal zurück, was dann natürlich nicht passieren darf, ist ja das, was auch in der Diskussion ist, dass Praxen dann letztlich abgestaffelte Vergütungen dafür erleben, dass sie mehr Patienten versorgen. Das ist kontraproduktiv. Noch kurz zur kleinräumigen Planung. Das ist mittelfristig ganz sicher sinnvoll. Kurzfristig müsste man eben evaluieren, ob das Auswirkungen auf die Niederlassungsbereitschaft hat und wie gesagt mit der Lösung von zwei Praxen argumentieren. In manchen Fällen vielleicht auch von solchen, die von Kommunen getragen sind und dann eher Anstellungsverhältnisse ermöglichen, um dort übergangsweise Lösungen zu finden. Insgesamt würde durch so ein Modell aber sicherlich auch die Attraktivität des Hausarztberufes wieder steigern. Sie steigt schon, und sodass es dort möglich sein dürfte, entsprechende Engpässe aufzufangen.
Dankeschön, Frau Dr. Seitzel für die SPD.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Herrn Dr. Fürstenberg vom GKV Spitzenverband. Wir wissen, dass in Deutschland der Zugang zur medizinischen Versorgung sowohl regional unterschiedlich ist, als auch, dass wir soziale Unterschiede sehen bei der gesundheitlichen medizinischen Versorgung. Deswegen die Frage mit Blick auf das Primärversorgungssystem, wie kann das tatsächlich vielleicht sogar auch zur Reduktion regionaler und sozialer Ungleichheiten im Zugang zur Versorgung beitragen, beziehungsweise wie können wir dafür sorgen, dass diese Ungleichheiten regional und sozial nicht weiter verstärkt werden?
Vielen Dank. Vielleicht zunächst zu den sozialen Ungleichheiten. Wie bekommen Sie denn heute am besten und am schnellsten einen Termin? Wenn Sie einen ärztlichen Kollegen kennen oder eine Kollegin, wenn Sie schnell am Telefon sind, wenn Sie schnell im Internet sind. Aber das sind ja nicht die Kriterien, nach denen wir zukünftig einen Termin vergeben wollen, sondern Die Terminvergabe muss zukünftig ausschließlich und wirklich ausschließlich nach der medizinischen Dringlichkeit organisiert werden und nicht nach dem versicherten Status, auch ein attraktives Instrument, um zu selektieren, und auch nicht nach den individuellen Fähigkeiten der Versicherten, sich in dem wirklich komplexen Gesundheitssystem zurechtzufinden. Das ist, glaube ich, entscheidend, die medizinische Dringlichkeit. Und dann stellt zum Beispiel die Terminvermittlung über die Krankenkassen-Apps, auch durchaus über Applikationen der Kassenärztlichen Vereinigung, sicher, dass dies auch ausschließlich nach der medizinischen Dringlichkeit erfolgt. Wir haben ja fragwürdige Vorgehensweisen privater Plattformen. Dafür gab es schon mal einen gesetzlichen Anpassungsbedarf. Der ist wichtig. Es geht darum, dass wir eine Diskriminierungsfreiheit haben und dass die Daten auch nicht kommerziell genutzt werden. Und dann sind wir da, glaube ich, ein ganzes Stück weiter, um sicherzustellen, dass wirklich ausschließlich die medizinische Dringlichkeit den Termin und die schnelle Terminvergabe sicherstellt. Wir haben des Weiteren die Stärkung der Gesundheitskompetenz. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt zur Reduktion sozialer Ungleichheiten, die wir sicherstellen wollen, durch Gesundheitsinformationen, die in einem Navigationstool bereitgestellt werden. Und wir haben natürlich insgesamt eine bessere Orientierung im Gesundheitssystem durch die primärversorgende Praxis in Verbindung mit den digitalen Instrumenten, die ich vorhin schon dargestellt habe. Die Reduktion regionaler Ungleichheiten ist deutlich schwieriger herzustellen. Wir haben den Einsatz von Telemedizin. Wir hatten schon mehrfach genannt das Thema Zweigpraxen. Und es ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man fallabschließend bestimmte Versorgungskonstellationen tatsächlich auch digital zukünftig löst.
Danke. Dankeschön. Herr Dr. Theis, bitte.
Danke, Frau Vorsitzende. Wir würden auch noch mal Herrn Dr. Fürstenberg vom GKV-Spitzenverband fragen. Welche Einsparpotenziale erwarten Sie durch die Einführung eines Primärversorgungssystems, sowohl hinsichtlich der Höhe als auch der betroffenen Bereiche, beispielsweise durch weniger Krankenhausaufenthalte?
Das Ziel des Primärversorgungssystems sollte im ersten Schritt nicht einsparen sein, jedenfalls nicht heute. Übermorgen können wir über alles Mögliche reden, nicht heute, sondern wir müssen die Versorgung, wir müssen die Anzahl der Fälle, wir müssen unsere Versorgungsengpässe ja erstmal beheben, sodass wir tatsächlich in einem ersten Schritt nicht von relevanten Einsparvolumina ausgehen. Die erzielen wir dann später im Verlauf, zum Beispiel durch die Effizienzgewinne, die wir durch die begleitende Einführung solcher digitalen Unterstützungsinstrumente, Bedarfseinschätzung, elektronische Überweisung und auch Terminvermittlung erreichen. Wir haben dann reduzierte Fälle in der Praxis. Wir haben eine in Primärversorgungspraxen. Wir haben deutlich bessere Koordination der Versorgung, damit einhergehend auch eine bessere Qualität der Versorgung und dann auch irgendwann hoffentlich weniger Krankenhausfälle. Wir haben eine bessere Transparenz über die Versorgung. Wir haben weniger Doppeluntersuchungen. Das sind die ganzen Themen, die adressiert sind, die wir aus unserer Sicht mit der Einführung des Primärversorgungssystems angehen. Aber Einspareffekte werden sich nicht von heute auf morgen ergeben. Vielen Dank.
Dankeschön. Dann wäre die Herr Ziegler, bitte.
Ich würde mich noch mal an den GKV-Spitzenverband wenden. Sie sagten eben, die Terminvergabe muss ausschließlich nach medizinischer Dringlichkeit gesteuert werden. Da stellt sich mir natürlich die Frage, wer legt denn die im Vorfeld fest? Also das halte ich für schwierig. Ich kann Ihnen da recht geben. Es wäre schön, wenn das so ginge, aber das ist natürlich die Frage, wer legt denn das fest? Das muss ja auch am Ende wieder ein Arzt machen. Und dann ist der Patient ja schon beim Arzt. Also ich will nur sagen, ich kann Ihre Richtung, wo Sie hinwollen, nachvollziehen. Ich weiß noch nicht, wie das dann in der Praxis da ablaufen soll. Wenn es, das ist ja ein unterschiedliches Befinden, aber Sie wissen, wo ich hin möchte. Also das wäre meine Frage. Danke.
Ich denke schon, also der Standard ist doch auch in Zukunft, dass eine Hausärztin oder ein Hausarzt einen fachärztlichen Behandlungsbedarf sieht, eine E-Überweisung ausstellt und diese verbindet mit einer Dringlichkeit innerhalb von 3 Tagen oder vielleicht auch erst, wenn es eine Vorsorgeuntersuchung ist, in 6 Monaten. So, und diese Dringlichkeit ist dann auch festgestellt. Und anhand dieser Dringlichkeit kann aus unserer Sicht denn auch ein Matching mit bestehenden Terminen erfolgen. Ist es ein akut notwendiger Behandlungsbedarf oder ist es ein Behandlungsbedarf vielleicht auch erst in einigen Tagen, in einigen Wochen oder, das muss man auch Versicherten ehrlich sagen, vielleicht auch erst in einigen Monaten bei bestimmten Vorsorgeuntersuchungen. So. Und ein digitales Ersteinschätzungstool, was wir jetzt ja derzeit zum Beispiel in der Notfallversorgung haben, das ist für die akuten Behandlungsanlässe, ist es gut in der Einschätzung. Für längerfristige Behandlungsanlässe ist das derzeit noch nicht gut. Das müsste man an diesen Stellen entsprechend weiterentwickeln, um das auch sicherzustellen, dass die Dringlichkeit des medizinischen Behandlungsbedarfs da auch richtig eingeschätzt wird. Primär gehen wir davon aus, das machen weiterhin die Hausärztinnen und Hausärzte. Ich sage immer Hausärztinnen und Hausärzte, das sind die primär versorgenden Praxen. Dankeschön.
Vielen Dank. Dann noch mal Frau Stange für die Linke, bitte. Das freut mich sehr. Vielen Dank, dass wir noch mal zu Wort kommen. Ich freue mich übrigens schon auf die Terminvergabe, tatsächlich ohne den Versicherungsstatus zu beachten. Wir werden Sie daran erinnern. Meine Frage geht noch mal an Kirsten Schubert. Die ambulante Versorgung läuft heute fast ausschließlich privatwirtschaftlich, also gewinnorientiert. Wie bewerten Sie das und welche Rückschlüsse ziehen Sie daraus?
Genau, das ist auf jeden Fall ein ganz zentraler Punkt, dem wir uns auch viel widmen, auch im Gesundheitskollektiv und im Poliklinik-Syndikat. Und ich selber merke auch jeden Tag, wie ich sozusagen als Hausärztin immer dem Bedarf der Honoraroptimierung unterliege sozusagen. Ne? Also dass man sozusagen ständig versucht, das, was man tatsächlich erbringt, irgendwie abzubilden. Ich kriege sehr viele Rückmeldungen von Patientinnen, die, wenn ich sie fachärztlich überwiesen habe, tatsächlich dort Leistungen bezahlen mussten, die ich überhaupt nicht beauftragt habe, also Igelleistungen. Es wird an allen Ecken und Enden versucht, Geld zu machen. Ich kriege die Patienten nicht bei Dermatologen und bei anderen Fachberufen unter, weil die meines Erachtens doch vielleicht auch Termine für eher private Leistungen unterbringen. Ich denke auch, wir brauchen unbedingt eine ambulante Versorgung, die koordiniert unter einem Dach und an dem Gesundheit wirklich als Allgemeingut sieht. Also die sozusagen nicht an privatwirtschaftlichen Interessen orientiert ist, sondern eben ganz klar patientenorientiert und eben mit einem guten öffentlichen Gesundheitsdienst vernetzt an Prävention, an der Prävention sozusagen orientiert. Und im Moment ist es eher zersplittert und viele ärztliche Kollegen haben sozusagen die Möglichkeit oder fühlen sich gezwungen und haben die Möglichkeit sozusagen vielleicht auch auf andere Arten Geld zu erheben. Es ist sehr verwirrend für die Patienten, die Zugänglichkeit. Deswegen braucht es möglichst viel unter einem Dach, um auch gerade die vulnerablen Patientinnengruppen gut erreichen zu können. Übrigens auch auf dem Land gut umsetzbar. Ich hatte vorhin die Frage nicht vollständig beantwortet. Unser Modell ist natürlich definitiv auch etwas für die ländlichen Regionen, wo einfach möglichst viele an einem Ort auffindbare Leistungen sind und eben nicht verteilt mit langen Wegen, sondern ein klarer definierter Ort, ob in der Großstadt oder auf dem Land. Das ist für die Patientin immer die bessere Wahl als dieser Dschungelgesundheitswesen, den wir gerade haben, wo die Patientin mit einen Zettel in der Hand, einem Rezept oder einer Überweisung ihren Weg durchfechten müssen. Da brauchen wir eine klare Fokussierung auf Orte, die wirklich an der gesellschaftlichen Verantwortung, Gesundheit für alle Menschen gleich zugänglich zu gestalten, interessiert und orientiert sind.
Okay, und die allerletzte Frage geht dann noch mal an den Kollegen Theis.
Welche Ehre, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Unsere Frage geht an einen Kollegen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Und zwar empfehlen Sie eine etappenweise Einführung des Primärversorgungssystems und wenn ja, in welchen Schritten und über welchen Zeitraum?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das kann man grundsätzlich wahrscheinlich etappenweise machen. Das käme sehr darauf an, wie die Gestaltung ist. Wichtig ist, wenn man es etappenweise macht, dass die Schritte so angelegt sind, dass sie nicht disruptiv wirken in der Versorgung. Also das wären zum Beispiel nicht unterjährig irgendwo mittendrin, weil sich selbst wenn man den Quartalsbezug ja in Zukunft zu Recht aufweicht, an solche Grenzen sich das halten sollte. Also möglicherweise schrittweise ja. Vorher ist auch schon mal genannt worden, manche Dinge sollte man vielleicht erstmal auch eine Weile beobachten, bevor man den nächsten Schritt macht. Aber pauschal kann ich jetzt keine Empfehlung geben, in welchen Schritten, weil ich noch nicht weiß, wie das aussehen soll.
Okay, da werden wir mit Sicherheit irgendwann auch schlauer sein. Vielen Dank für Ihre Teilnahme, für Ihre Auskunft. Und ich
wünsche allen noch einen guten Nachhauseweg, eine gute Restwoche. Und ich gehe davon aus, dass wir uns das ein oder andere Mal hier noch wieder treffen werden. Die Sitzung ist geschlossen.